Hi, mein Name ist Katrin Nussmeier und ich bin die Rätselbeauftragte der Presse. Wenn ihr auch Spaß am Spielen habt, dann habe ich was für euch. Es gibt bei uns jetzt nämlich einen eigenen digitalen Rätselbereich mit täglich 4 neuen Spielen. Dort findet ihr mit dem Quadruppel und der Wortklaverei 2 exklusive Rätsel, die wir selbst entwickelt haben und jeden Tag aufs Neue für euch erstellen. Außerdem könnt ihr hier euer Hirn mit 2 Logikrätseln trainieren. Aber Achtung, sie könnten süchtig machen. Probiert es aus. In der Presse-App und auf diepresse.com.
Die Presse.
Die Rechnung ist schnell gemacht. Österreichs Wirtschaft schrumpft seit einigen Jahren, genau genommen seit 2023. Und gerade in Zeiten schwacher Konjunktur entscheiden sich eben viele Firmen, bei der Innovation zu sparen. Das sieht man jetzt auch schon an den Zahlen. So hat Österreich 2024 weniger Patente angemeldet als noch im Jahr davor. Die Europäische Investitionsbank EIB sieht, dass Österreichs Innovationsinvestitionen rückläufig sind. Und auch die Wirtschaftskammer beobachtet, dass viele Unternehmen wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit Zukunftsinvestitionen verschieben. Das ist, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner. Meine Kollegen Aloysius Wittmann und Susanne Pickel aus dem Wirtschaftsressort der Presse haben sich das Thema in den vergangenen Tagen genauer angesehen. Und ihre Recherche bilanzieren sie jetzt so. Österreichs Innovationskraft ist noch immer auf hohem Niveau, aber sie stagniert leicht. Und es sollte allen bewusst sein, dass es dem kleinen, sehr exportabhängigen Österreich früher oder später auf den Kopf fallen könnte, wenn es weiter auf die Innovationsbremse steigt. Bei mir im Studio ist dazu heute Susanne Pickel. Liebe Susi, hallo.
Hallo.
Der Standort Österreich war ja immer schon teuer, vor allem wenn man die Industrie befragt und Menschen, die dort arbeiten. Aber inzwischen ist eine Produktion in Österreich sogar sowas wie zum Luxus geworden, schreibt ihr in einem Text für unsere Zeitung. Ein Luxus, den sich Unternehmen erst einmal leisten können müssen. Woran liegt denn das?
Das ist völlig recht und vielleicht darf ich am Anfang ein paar Zahlen sagen, damit man sich das auch wirklich vorstellen kann, wenn du sagst Luxus. Also mittlerweile ist es so, dass eine Mitarbeiterstunde bei einem Mittelständler in Österreich 95 Euro kostet. Das ist relativ hoch, im Vorjahr waren es noch 75 Euro und vielleicht, wenn wir uns ein bisschen im internationalen Vergleich anschauen, in Deutschland sind es zwar auch 76 Euro, also so wie bei uns letztes Jahr, aber wenn wir Richtung Osten schauen, in Bulgarien liegt es bei 20 Euro und das ist natürlich deutlich weniger. Woran das liegt natürlich an den hohen Energiepreisen, die es zuletzt gab. Also gerade nach der Pandemie gab es da ja ziemliche Ausschläge. Und woran es vor allem liegt, ist natürlich an den Mitarbeiterkosten. Also die sind in den vergangenen 3 Jahren ziemlich massiv gestiegen und das wirkt sich mittlerweile wirklich sehr, sehr stark aus. Also von diesen Produktionskosten sind die Mitarbeiterkosten mittlerweile wirklich ein erheblicher Teil, der viel ausmacht. Und vielleicht, wenn man jetzt gerade im internationalen Wettbewerb ist, wenn am internationalen Markt 2 Produkte angeboten wird, einmal aus Österreich, einmal aus Bulgarien, dann wird das bulgarische Produkt deutlich günstiger sein und da verlieren wir dann leider an Wettbewerbsfähigkeit.
Ja, und vor allem, also das, was du gerade sagst, 75 Euro im vergangenen Jahr, 95 in diesem Jahr für eine Mitarbeiterstunde, das ist schon ein unfassbarer Anstieg, den man erst einmal stemmen muss. Jetzt ist so, dass jeder, der sich mit Wirtschaft auskennt, weiß, der beste Weg, um mit hohen Kosten fertig zu werden, wäre eigentlich Innovation. Generell ist es so, dass Österreichs wirtschaftlicher Erfolg stark auf der Innovationskraft der heimischen Unternehmen beruht. Kannst du uns mal erklären, woran das liegt?
Ja, natürlich sehr gerne. Also ich meine, was unser großes Ding ist, sind die KMUs, also die Familienunternehmen, die haben unseren Wohlstand eigentlich hervorgebracht und tragen den auch nach wie vor. Und die erwirtschaften fast 60% der Wirtschaftsleistung im Ausland. Und da setzen wir uns eben nicht mit den Preisen durch, weil wir sind nicht die günstigsten. Wir waren nie die günstigsten, aber das ist auch völlig okay, weil für Preise aus Europa oder für Preise aus Österreich ist es auch okay, mehr zu bezahlen, weil dafür bekommt man eben eine gewisse Qualität und eine gewisse Innovationskraft. Und solange wir diese Innovationskraft weiterbieten, ist das auch völlig okay, da wird man es auch bestehen können. Nur wenn diese jetzt eben ein bisschen abnimmt, wird es vielleicht auch schwieriger.
Jetzt hast du schon gesagt, was das Problem ist. Es zeigt sich, dass es den Betrieben zunehmend schwerfällt, diese Innovationen in der Menge oder in dem Ausmaß hervorzubringen, wie es die vergangenen Jahre und Jahrzehnte üblich war. Was sagen uns denn da die Zahlen?
Ja, gerne. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Ich glaube, die sind am einfachsten zum Vergleichen. Vom Europäischen Patentamt nämlich. Da sind die Anmeldungen, also Österreich, ganz kurz vorab, Österreich ist sehr gut dabei. Also Österreich meldet immer sehr viele Patente an, ist auch deutlich über dem EU-Durchschnitt. Der EU-Durchschnitt liegt bei 152 Anmeldungen pro Jahr. Und wir haben im Vorjahr, also Österreich, wenn ich das so direkt sagen darf, Österreich war im Vorjahr bei 234 Patentanmeldungen. Es ist aber so, dass von 2023 auf 2024 weniger Patente angemeldet wurden. Es waren so 8% weniger. Also das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber es sinkt. Wenn ich noch eine zweite Zahl sagen darf, der Anteil der Produktinnovation an den österreichischen Unternehmen, der war zum Beispiel 2018 noch bei ungefähr 34%. Und 2022 aber nur noch bei 29%. Und das zeigt halt ziemlich deutlich, dass die Investitionen in Innovation rückläufig sind.
Okay, das heißt für mich entsteht der Eindruck, niemand will gerade Geld für Innovation ausgeben, weil alle sind ein bisschen damit beschäftigt, das Werkel gerade mal so zusammenzuhalten aufgrund der hohen Kosten. Ist das richtig?
Ja, dann habe ich es vielleicht ein bisschen zu radikal gesagt. Also es ist nicht so, dass da jetzt wirklich jeder einspart. Aber das Ding ist halt, es ist ein Sektor, wo man sehr leicht einsparen kann. Weil man sieht nicht sofort Auswirkungen. Es bleibt alles beim Alten, es ist, wie es ist, und man kann ein bisschen einsparen und Firmen müssen einsparen. Wir befinden uns im dritten Jahr einer Rezession, der Wirtschaft geht es nicht gut. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein leichter Weg einzusparen, kurzfristig. Das Problem ist, langfristig wird uns das sehr auf die Füße fallen, wenn wir an Innovationskraft verlieren.
Und es ist ja auch so, dass im Abschwung mit neuen Produkten in den Markt zu gehen eher schwierig ist, oder?
Das stimmt, aber das kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Sektor drauf an. Und gerade im Konsumgüterbereich ist es durchaus schwieriger, weil wenn die Leute halt sehr genau aufs Geld schauen, ist der Preis das wichtigste Argument. Und wie gesagt, also wenn man bei der Innovation einsparen kann, dann kann man die Preise selbst ein bisschen drücken, dann kann man natürlich die eigenen Kosten auch niedrig halten und dann kann man mit einem günstigeren Preis in den Wettbewerb gehen.
Wie sieht denn das jetzt die Industrie? Du hast dich am Standort Österreich umgehört und auch Unternehmer befragt, wie sie selbst dazu stehen, wie sie in Krisenzeiten oder in Rezessionszeiten mit dem Thema Innovation umgehen.
Ich habe mit zwei Unternehmen gesprochen, die beide führend sind oder unter den Top 3 Firmen sind bei Patentanmeldungen in Österreich. Das ist einmal die Zumtobel Group. Die sitzen in Österreich, die kümmern sich um Lichtbeleuchtung und die sind auch sehr stark exportorientiert. Und der CEO hat mir gesagt, dass man eben nur bestehen kann, wenn man innovativ ist, weil günstig, also es werden immer andere Firmen günstiger sein. Und dass es eben nur daran liegt, dass innovative Produkte auf den Markt kommen. Und was ich aber besonders interessant fand, da habe ich mit dem CEO von Blum gesprochen, der meinte eben auch, dass man nur bestehen kann, wenn man innovativ ist. Also das ist, glaube ich, unisono durch alle Unternehmen durch. Aber vor allem, der hat auch China angesprochen, dass man mit China kaum mithalten kann, weil China ist vielleicht nicht mehr nur der Kopierer, wie man es jetzt so noch im Kopf hat, also die faken nicht nur Dinge, sondern die sind wahnsinnig schnell und wahnsinnig effizient. Sie sind jetzt nicht super innovativ, aber sie kopieren dann doch wieder. Aber sie arbeiten dann sehr schnell an Themen, die in Europa aufgeriefen werden oder aufgeworfen werden. Und da muss man wirklich schauen, dass man da mithalten kann, weil das kann uns viel Wettbewerbsfähigkeit kosten.
Ich finde, das merkt man ja schon bei dem unsäglichen Temu. Wie oft passiert es mir, dass mir ein Produkt in irgendeine Timeline gespült wird? Ich denke jetzt eher so ein Haushalt oder so. Ich meine, eigentlich gar keine schlechte Idee. Das ist so ein Ding, das hätte ich eigentlich gerne. Dann klicke ich drauf und das ist Temu und ich habe mir geschworen, nie dort irgendwas zu kaufen, habe ich bis jetzt auch durchgehalten und mir dann denke, aber denen fällt das irgendwie ein, die haben das irgendwo her, irgendwo gesehen, kopiert und ich habe das sonst noch nirgendwo anders gesehen. Das ist jetzt irgendwie was mir da einfällt. Vielleicht passt das nicht ganz exakt dazu, aber finde ich ganz spannend.
Na, ja. Absolut, auf eine gewisse Art und Weise und vor allem, sie bieten auch alles immer deutlich günstiger an als Amazon. Das ist wirklich beeindruckend.
Aber wahrscheinlich mit viel
sehen,
schlechtere Qualität. Ja.
Kann gut sein, aber am Ende entscheidet der Konsument sich immer für den niedrigeren Preis.
Jetzt ist die Industrie der eine große Sektor, in dem Innovation sehr stark zu Hause ist, aber natürlich auch im Bereich Startup. Wie geht's denn dem Startup-Sektor in Österreich derzeit?
Ja, Startups sind eigentlich die Unternehmen, die für Innovationen da sind. Also weil Startups sind ja üblicherweise relativ klein und die tun sich deutlich leichter, neue Innovationen aufzubringen oder in die Wege zu leiten als so ein großer Konzern. Deswegen arbeiten Konzerne eigentlich grundsätzlich gern mit Startups zusammen, die das Ganze einfach schnell umsetzen können oder schnell zeigen können. Wir sind jetzt da tatsächlich auch letztens im Innovationsranking der EU gefallen. Jetzt nicht ganz so schlimm, von Platz 6 auf Platz 8. Das liegt aber vor allem auch am Startup-Sektor und das liegt vor allem an der Finanzierung. Also grundsätzlich, die Zusammenarbeit mit den Startups funktioniert sicher, das schon, aber wo wir wirklich ein Problem haben, ist beim Wachstum. So, also die Frühfinanzierung ist bei uns sehr gut abgedeckt, es gibt ganz, ganz viele Förderungen Und es gibt auch Business Angels, die sich einbringen. Aber sobald ein Unternehmen ein bisschen in die skalierbare Phase kommt, also sobald ein paar Gewinne da sind, ein bisschen Wachstum da ist, dann wird es schwierig. Dann gibt es eben keine Investoren mehr, die kommen und das Unternehmen weiter wachsen lassen. Und deswegen habe ich mich auch mit der AWS, das ist die staatliche Förderbank, unterhalten, wie gut das eben auch funktioniert. Also wie gut die Mittelständler und die Konzerne in Österreich mit den Startups zusammenarbeiten. Und da wurde mir gesagt, das ist doch noch, also es herrscht ziemlich viel Vorsicht, weil die Unternehmen vergessen nicht auf das Risiko. Die denken doch, es ist noch relativ risikobehaftet, was vielleicht gar nicht immer so ist. Aber scheinbar ist es doch schon noch so, dass du in Österreich recht schnell kritisiert wirst. Also wenn ein Investment nicht erfolgreich war, dann heißt es schnell mal, man soll nichts Neues probieren, wenn ich das jetzt so direkt sagen darf, sondern einfach bei der so quasi Schuster bleibt bei deinen Leisten und wird eher ein bisschen dafür ausgelacht und kritisiert. Deswegen gehen die Firmen in Österreich nicht ganz so gern so ein großes Risiko ein.
Bevor wir uns noch gleich anschauen, was man als Klein- und Mittelbetrieb selbst dafür tun kann, dass man diese Innovationskraft im eigenen Unternehmen wieder ein bisschen befeuert, frage ich mich noch, was habt ihr denn gehört? Was wünschen sich denn die Unternehmer, was wünscht sich die Industrie, der Startup-Sektor, auch von der Politik, von der Wirtschaftslage? Was soll sich verändern, damit sie wieder da mehr Innovation auf den Markt bringen können?
Also ich kann das sicher von der Startup-Branche beantworten. Sie wünschen sich eben Kapital. Sie wünschen sich eine Vereinfachung, dass Kapital investiert werden kann und eben, dass die Firmen einfach offener werden in Österreich. Aber ich meine, was ich jetzt schon noch mal gern sagen würde, also Österreich ist trotzdem noch sehr, sehr gut und wir haben auch sehr, sehr gute Voraussetzungen für Innovation. Und ja, gut, es ist ein bisschen am absteigenden Ast, aber wir haben trotzdem eine hohe Qualifikation vom heimischen Personal und die Forschungslandschaft ist auch sehr gut und das sind alles Dinge, die uns sehr weiterbringen die nächste Zeit auch noch.
Also man kann eigentlich sagen, wir sind gar nicht schlecht aufgestellt, wir haben ein hohes Niveau gehabt, was Patente, Innovationskraft anbelangt hat, aber man kann einen leichten Rückgang sehen und wir sollten uns jetzt schon darüber Gedanken machen, dass das nicht noch mehr wird, dieser Rückgang, sondern dass wir nicht diese Innovationskraft zu stark bremsen, weil uns das in Zukunft sehr große Probleme machen könnte.
Korrekt. Und es wäre halt eben, wie gesagt, für die Unternehmen der ganz falsche Schritt, jetzt auf solche Innovationsdinge zu verzichten, sondern da lieber mehr als weniger Geld reinpumpen.
Deswegen habt ihr euch auch noch, du und Kollege Louis Wittmann, angesehen, wie man als Klein- oder Mittelbetrieb innovativer werden kann. Was raten euch denn da Experten? Vielleicht möchtest du uns da die drei wichtigsten Tipps für Innovationskraftförderung im eigenen Unternehmen verraten.
Ja, gerne. Ich möchte aber dann gleich noch ein bisschen Werbung für unsere Geschichte machen, weil da haben wir mehr als drei Tipps. Aber ich habe jetzt die drei besten mal rausgesucht eben für den Podcast. Und das beginnen wir vielleicht wieder mit dem Kapital. Und das ist die Förderlandschaft abgrasen. Also es gibt ganz viel Förderung in Österreich. Es gibt die Forschungsförderungsgesellschaft, das ist die FFG, oder das Austria Wirtschaftsservice, das ist das AWS. Und die einfach mal kontaktieren, einfach mal sich beraten lassen. Das ist sehr niederschwellig möglich und das hilft auf jeden Fall, wenn wir beim Thema Geld bleiben. Also für den Kapitalmarkt öffnen ist sicher auch eine Option. Ich meine, Unternehmen können sich über den eigenen Cashflow finanzieren oder über Bankkredite, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich für Investoren zu öffnen und mehr Geld bedeutet auch mehr Wachstum.
Also das war jetzt schon mal Punkt 1 und 2 und Punkt 3?
Punkt 3 geht jetzt nicht direkt ums Geld, sondern mehr um Partnerschaften, weil Partnerschaften eingehen sowohl mit anderen Unternehmen, also mit Startups zum Beispiel, als auch mit Forschungseinrichtungen, Unis oder Hochschulen, die in Österreich wirklich sehr gut sind. Das hilft auf jeden Fall, weil solche Institutionen erkennen auch immer schnell früh neue Trends.
Sehr gut. Jetzt hast du es schon verraten vorher. Du wolltest Werbung machen. Wir wollen Werbung machen für eure Geschichte, weil ihr habt insgesamt 9 Tipps zusammengetragen und den Link zu dieser Geschichte stellen wir natürlich in die Shownotes. Liebe Susi, ich danke dir fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie haben es gehört, es gibt ganz viel Lesestoff zu diesem Thema und mehr zum Innovationsschwerpunkt von Susanne Pickel und Louis Wittmann und den eben erwähnten 9 Tipps, wie man auch als KMU innovativer werden kann, finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Schreiben Sie uns Lob, Kritik oder Anregung an podcast@diepresse.com. Das war Was wichtig ist am 18. August. Morgen hören Sie mich hier wieder, da werden wir dann das Treffen von Volodymyr Zelensky mit Donald Trump in Washington analysieren. Und es freut uns, wenn Sie dann wieder hereinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.